ARD Sounds.
Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod bei Radio 1. Und heute zu Gast ist Professor Dr. Dr. Michael Lehofer, ein mittlerweile Freund und zu Besuch in Berlin aus Graz. Schön, dass du da bist, Michael.
Ja, schönen guten Tag, lieber Erik.
Übertreibe ich, wenn ich sage, dass du einer der bekanntesten deutschsprachigen Psychiater bist, die das gibt? Ich darf das sagen.
Ja, ich glaube, es ist eine Übertreibung, aber ich bin einigermaßen bekannt.
Wir haben uns kennengelernt, weil du an einem Abend zu Gast warst, wo ein Dokumentarfilm über meine Arbeit gezeigt wurde. Und ich habe mich im besten aller Sinne in diesen auf die Bühne kommenden Mann verguckt, weil er so prägnant und schnell so schlaue Sachen gesagt hat und ich danach erst deine Arbeit mitentdecken durfte. Und was mich interessiert, du arbeitest ja seit Jahrzehnten als Psychiater. Mhm. Sagst du Patienten, die du betreust?
Ja, ich sag Patienten.
Wie oft ist eigentlich für die Patienten das Thema Tod mit im Raum, wenn die in eine psychiatrische Behandlung gehen?
Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen öfter als in der sogenannten Normalbevölkerung, wobei die Normalbevölkerung ja auch abnormal ist, wie wir wissen. Aber es ist jetzt nicht so ein vordergründiges Thema.
Ist das eine der Urängste, die uns da umtreibt, wenn diese Thematik in den Raum kommt?
Ja, es ist sicherlich ein Anlass für Ängste natürlich. Wobei ja der Tod nicht nur ein Anlass für Ängste ist, sondern auch ein Anlass für Entspannung. Weil man muss sich ja fragen, würde ich ein Leben vorziehen, wo ich gar nie sterben müsste? Und viele Menschen würden das verneinen. Also die Frage ist, ob die Rahmen, die wir im Leben haben, nicht uns Freiheit geben und nicht in erster Linie Einschränkung. Ich habe mal ein kleines Gedichtchen geschrieben. Manche Rahmen begrenzen die Ewigkeit von innen. In letzter Zeit fällt mir dieses winzige Gedicht auch manchmal wieder ein, weil ich daran denke, dass zum Beispiel in der Kindererziehung der Rahmen die Grundlage für Freiheit ist. Wenn der Rahmen zu eng ist, natürlich nicht. Aber ohne Rahmen kämpfen die jungen Menschen um die Rahmen eigentlich. Ja? Wir kennen das ja alles aus der Begegnung mit den jungen Menschen. Und so ist es wohl in unserem Leben auch. Die Rahmen der Geburt und des Todes ist zwar eine Begrenzung, aber nicht eine einengende Begrenzung, sondern etwas, was uns bei näherer Betrachtung tatsächlich wirklich Freiheit beschert.
Warum macht mich das frei, dass ich weiß, dass da ein Endpunkt auf mich zukommt?
Weil es eine gewisse Intensität bekommt, das Leben. Es fängt zu lodern an, es beginnt eine Leidenschaftlichkeit. Osho, also der berühmte Sektenführer Bhagwan, der hat einmal den Satz gesagt, lebe so, als ob dieser Tag dein letzter wäre und gleichermaßen so, als ob du unbegrenzt leben würdest. Das finde ich faszinierend. Also das Unbegrenzte ist etwas, was uns die Intensität nimmt, was eine gewisse Beiläufigkeit erzeugt. Das Begrenzte lässt uns zutiefst den Wert des Moments verstehen. Und wir können ja im Leben nichts versäumen, außer den jetzigen Moment. Und das ergibt sozusagen das, wonach wir alle streben, nämlich Lebendigkeit. Wir werden ins Leben geworfen. Und die Hauptaufgabe von uns im Leben ist ja, zu Lebendigkeit zu kommen. Wie eine Blume die Aufgabe hat, aufzublühen, so müssen wir lebendig werden. Und das braucht Rahmen. Und ich sehe den Tod und die Geburt als Rahmen. Und dann, wem erzähle ich das dir? Dann gibt es natürlich Menschen, die haben so wahrscheinlich das Empfinden, dass sie einfach zu früh sterben müssen. Ich habe auch einige kennenlernen dürfen. Und da wird es dann beklemmend natürlich. Aber im Grunde genommen ist die Tatsache, dass wir so eingebettet sind in den Rahmen von Geburt und Tod, schon eine fantastische Möglichkeit, für das Fest des Lebens zu sorgen.
Heißt das im Umkehrschluss, wenn ich jetzt als Patient vor dir sitzen würde, ja, der im Jetzt hadert, was ich mir bei psychiatrischen Patienten jetzt vorstellen kann.
Oder Psychotherapeutin.
Psychotherapeutin, genau. Dass ein Weg, das Jetzt besser anzunehmen, sein kann, die Endlichkeit anzuerkennen und zu verstehen.
Ja, sicher, klar. Die Endlichkeit anzuerkennen und zu verstehen bedeutet, dass wir gleichermaßen alles sehr ernst nehmen müssen und auch weniger ernst. Das ist eigenartig. Ich habe mir einmal Folgendes gedacht. Wir sollten eigentlich das Leben so leben, als ob wir jetzt ein kleines Fußballspiel miteinander machen würden. Also stell dir mal vor, wir treffen uns zu acht und wir wollen gern gemeinsam essen gehen und ich sage, mach mal doch ein kleines Fußballspiel und wir teilen uns 4 und 4 auf und wir machen auf einer Wiese einfach ein Fußballspiel. Wir machen mit jeweils 2 Pullovern die Tore und dann spielen wir. Und wann ist das Spiel lustig? Das Spiel ist dann lustig, wenn wir das Ganze ernst nehmen und siegen wollen, weil sonst macht es keinen Spaß. Gegenseitig. Aber wenn es wer zu ernst nimmt und anfängt quasi da zu faulen, dann macht es auch wieder keinen Spaß. Und ich glaube, das ist eine schöne Metapher für das, wie wir das Leben angesichts der Lebensspanne, in der wir sind, leben sollten. Wir sollten das Leben ganz ernst nehmen und gleichzeitig auch als Spaß verstehen.
Das heißt also, wir bleiben dabei, der Tod ist eigentlich ein Mittel, um das Leben zu sehen in dem, was wir brauchen, weil für die, die einsteigen wollen, auch in deine Welt, gibt es, glaube ich, aus diesem Jahr, ist es, glaube ich, in Deutschland erschienen.
Diesem Jahr, ja. Mhm.
Das wunderbare Buch Zu viel von allem und zu wenig vom Richtigen. Mhm. Und so habe ich das auch im Buch verstanden, dass das für dich so diese Endlichkeit schon der Weg zum, wo es eigentlich für mich das Richtige sein kann. Und dann bin ich ja schon in so einer Schule des Memento Mori, oder? Also ja, nicht, ja. Du bist nicht Team Carpe Diem, du bist Team Memento Mori?
Ich bin eher Team Memento Mori, ja, eher. Aber ich glaube, man kann auch bei beiden irgendwie dabei sein. Ich wollte noch auf eine Metapher eingehen, ganz kurz, die gut, glaube ich, dazu passt. Wenn du dir vorstellst, du lebst in einer Beziehung und es ist kein Nein möglich. Du hast einfach nicht gelernt, dich abzugrenzen. Du kannst den anderen nicht verneinen. Dann wird das Ja keinen Wert haben. Das Nein erzeugt den Wert des Ja. Du musst die Möglichkeit haben, Nein sagen zu können, um dem Ja wirklich Gewicht zu geben. Wenn du beispielsweise deine Frau bejahst, dann muss sie auch wissen, dass es potenziell möglich wäre, für dich Nein zu sagen. Weil sonst ist es ja ein Automatismus, eine leere Aussage, ein Muss. Das kann es nicht sein. Und so ist der Tod auch in der Funktion des Nein gegenüber dem Leben. Und das Leben hat nur dann Gewicht, wenn der Tod da ist, als das Nein. Und dann gibt es so ein schönes Buch von einem jungianischen Therapeuten von Schellenbaum. Das heißt Das Nein in der Liebe. Und der ist schon ein uraltes Buch, aber nach wie vor, glaube ich, zu haben und wirklich sehr, sehr lesenswert. Und der betont in dem, dass wir ja die unangenehme Eigenschaft, die Unart haben manchmal, im Nein den anderen zu verneinen, aber das Nein sollte in Liebe geschehen, das ist seine Botschaft, das sollte in Liebe geschehen. Das heißt, das Nein ist eigentlich nur ein Resultat des Ja's zu mir selber und nicht in erster Linie das Nein zu dem anderen. Und wenn das so geschieht, dann ist das Nein auch nicht verletzend. Also man kann verbunden sein und Nein sagen, gleich verbunden, wie wenn man Ja sagt. Und ich glaube, das hängt alles etwas zusammen mit unserem Thema.
Ist das für dich dann übersetzt auch, wenn es kein Nein gibt, verdränge ich den Tod?
Ja, ja, freilich, auf alle Fälle, klar. Aber vor allem verdränge ich mich, ich mute mich nicht zu. Also das ist natürlich ein eigenes Thema, die Fähigkeit, sich abzugrenzen. Wenn die Fähigkeit, sich abzugrenzen, nicht komplementiert mit der Fähigkeit der totalen Zuwendung ist, dann wird es schwierig natürlich mit der Abgrenzung.
Was mich fachlich interessiert, das sind jetzt ja im Schönen auch Gedankenspiele, die da sind. Vor mir und sicherlich natürlich auch vor dir sitzen Menschen, die auf der Suche nach Trost sind.
Mhm.
Und Trost, habe ich das Gefühl, ist ein sehr elementarer Teil deiner kompletten Arbeit. Dieser Begriff taucht immer wieder auf. Was ist Trost für dich?
Ja, Trost ist das Anfreunden mit der Wirklichkeit. Also, wenn man sich einen Menschen vorstellt, der in einer Krise ist, dann ist ja Folgendes passiert, dass er in die Krise gekommen ist. Er hat einen Verlust erlebt von etwas, was ihn existenziell gestützt hat. Also eine Identität ist verloren gegangen, die einfach notwendig ist. Wenn man sich ein Haus vorstellt, eine tragende Wand ist nicht mehr da und daher ist das ganze Haus einsturzgefährdet oder schon eingestürzt zum Teil. Das ist eine Krise. Und in einer Krise brauchen wir eben dann Trost. Die Trauer ist ja jenes Gefühl, das uns vermittelt, dass wir was verloren haben. Das ist die Trauer. Trauer ist ein Gefühl und Gefühle sind immer Informationen von uns an uns selbst und dadurch auch an andere. Das ist ein Gefühl. Gefühle sind ja nichts anderes als Informationstransportmöglichkeiten, so ähnlich wie Gedanken. Aber halt eher umfassender, also und schneller, während die Gedanken langsam und etwas behäbig, aber dafür differenzierter sind. So könnte man das sagen. Und Trauer ist also das Gefühl, dass man etwas verloren hat. Und dann kommt es zu etwas, zur Trauerarbeit, das kennst du natürlich aus deiner Praxis viel besser als ich. Die Trauerarbeit ist die unfassbare Zauberei, dass man etwas verloren hat, was als unverzichtbar erlebt wird. Und man kommt am Ende der Trauerarbeit dazu, dass man erkennt, das Unverzichtbare ist verzichtbar. Und das ist der Ort des Trostes. Und wir haben ja folgende automatische Reaktion auf den Verlust von etwas Wichtigem. Wir flüchten uns in Illusionen. Und die Trauerarbeit ist nichts anderes als etwas, die Trauer ist etwas, das wir von der Illusion in die Wahrheit kommen. Die berühmte österreichische Dichterin Ingeborg Bachmann, die jetzt gerade 100 geworden ist, die hat einmal den wunderbaren, oft zitierten Satz gesagt, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und ich würde sagen, die Wahrheit ist nicht nur zumutbar, sondern die Wahrheit ist wirklich notwendig, im wahrsten Wortsinn, im Sinne des die Not wenden. Wir können die Not nur wenden, wenn wir uns die Wahrheit zumuten. Aber das ist natürlich ein schwieriger Prozess, der nicht mit der Brechstange geschehen kann, das weißt du ohnehin, sondern wir müssen uns mit der Wahrheit anfreunden. Und Trost ist nichts anderes als der Prozess, sich mit der neuen Wahrheit anzufreunden und sich der Illusion und den scheinbaren Trösterchens zu enthalten und wirklich mit der neuen Wahrheit in Berührung kommen. Und dann sind wir interessanterweise getröstet. Woran merken wir das, dass das Herz ruhig wird?
Weil ich über diesen Begriff Trost häufig falle. Ich weiß gar nicht, wo das in meiner Wahrnehmung herkommt, dass Trost und Wahrheit sich häufig gegenüberstehen. Also weil ein oberflächliches Ich nehme dich in den Arm als meinen Freund trösten, häufig ja erstmal weggucken lässt von der Wahrheit. Also ist das Verdrängen da manchmal auch in Ordnung?
Na, ich würde das etwas anders sehen, Erik. Wenn du einem anderen Menschen anbietest, dass er in deine Arme kommen kann, wenn du ihn umarmst, dann vermittelst du ihm etwas, was schon eine Einladung zur Wahrheit ist. Weil wenn du eine starke Trauerreaktion hast, dann weißt du nicht, bin ich oder bin ich nicht. Das ist ja der Zusammenbruch.
So weit geht das.
Das ist ja der Zusammenbruch der Identität. Mhm. Ja. Das sagen ja auch viele Menschen, wie du weißt, wenn sie aus dem Nichts zum Beispiel einen geliebten Menschen verloren haben und nicht weiter wissen im Leben, sich nicht vorstellen können, ohne den zu leben. Die gehen ja irgendwie wie auf Watte, die haben ja auch ein leibliches Gefühl des Nichtseins. Und wenn du den in die Arme nimmst, sagst du ihm nichts anderes als, ich bin da. Und du weißt ja, dass im Alten Testament das Wort Yahweh eine Übersetzung ist von der Ich bin da. Also das Göttliche wird als das Ich bin da gesehen, also der ultimative Trost. Ich bin da. Und wenn du einen Menschen in die Arme nimmst, dann machst du dich für ihn spürbar und dadurch beginnt er sich zu spüren. Das ist der erste Weg zum Trost.
Gibt es für dich falsches Trauern?
Na, falsches Trauern ist für mich kein besonders glücklicher Begriff. Aber es gibt wahrscheinlich Pseudotrauern. Trauern, das so tut, als ob es trauern würde, aber eigentlich keine Trauerarbeit leistet. So wie man Fahrrad fährt auf einem Standfahrrad, also auf einem Ergometer, wo man auch nicht weiterkommt, aber so tut, als ob man weiterkäme. Ich glaube, solche Dinge gibt es auf alle Fälle. Und viele Menschen, die trauern, möchten auch gar nicht die Trauerarbeit leisten, weil die Trauer ist ja jener Ort, an dem man noch mit dem, der verlustig gegangen ist im Fall des Todes, mit dem Toten noch in Verbindung ist. Und ich habe doch einige Patientinnen und Patienten näher kennengelernt, die so, wie man das so in der Fachsprache sagt, eine protrahierte Trauer hatten. Das heißt, eine verlängerte Trauer, die quasi aus der Trauer über lange, lange Zeit nicht herausgekommen sind, wo die Trauer sich auch nicht verändert hat über Jahre. Und da bin ich zu ganz interessanten Schlüssen gekommen, warum das so ist. Die leiden zwar unter dem, dass sie ständig traurig sind und den Toten nicht aus dem Kopf bekommen, über Jahre zum Teil sogar über Jahrzehnte. Aber wenn du sie einlädst, zum Endpunkt zu kommen der Trauer, nämlich zum Ort des Trostes, der bedeutet, dass du dich von dem, der dich verlassen hat, verabschiedest, dass du ihn wieder verlässt. Er darf ruhig in deinem Herzen bleiben. Dann wollen sie das nicht. Das heißt, die hören mit dem Trauern nicht auf, weil sie den anderen nicht verlassen wollen, der verloren gegangen ist. Das muss man wollen. Sonst kann man nicht trauern. Trauer ist auch ein Risiko, dass man den anderen nämlich verlässt, der einen verlassen hat. Das kennt man ja von Menschen, die einen Menschen nicht durch Tod verlassen haben, sondern verlassen wurden von dem im Rahmen einer Liebesbeziehung, die halt dann zerbrochen ist und er hat vielleicht einen anderen gefunden oder sie hat einen anderen gefunden und die kommen über das nicht hinweg, weil sie dem anderen nicht den Gefallen machen wollen, dass sie durch die vollzogene Trauer dann ihn wieder verlassen und dann praktisch wieder metaphorisch gesagt 50-50 ist mit der Schuld. Das wollen sie nicht und dann bleiben sie in der Trauer. Lange Rede, kurzer Sinn. Trauerprozesse, die pseudistisch sind, die nicht zum Endpunkt kommen, wo man nicht weiterkommt, die in irgendeiner Form nur dazu dienen, die Beziehung zum Verlassenen aufrechtzuerhalten, statt die Beziehung zu überwinden, was ja der eigentliche Sinn von Trauer ist. So krass und dramatisch das klingt.
Ich brauch's manchmal konkret, weil ich habe verstanden, und das sehe ich auch in unserer Arbeit, dass Menschen gerade nach einem langen Zeitraum sich häufig selber im Wege stehen, auf dem Weg, den Verlust zu integrieren. mal als Therapeut, was sage ich zu jemandem, wo eigentlich klar ist, du bleibst in deiner Trauer verhaftet, weil das für dich eigentlich das Festhalten am Verstorbenen ist?
Also ich konfrontiere dann die Menschen damit und sage, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie entscheiden sich für das neue Leben ohne den anderen oder sie entscheiden sich für das Leben weiter mit dem Toten. Und wenn sie sich für das Leben mit dem Toten entscheiden, dann werden wir die Trauer nicht wegbekommen, weil die Trauer ist die Möglichkeit, mit dem in Kontakt zu bleiben. Interessanterweise sagen mir dann einzelne Menschen, sie wollen weiter traurig bleiben. Aber es entpathologisiert dann natürlich die Trauer, weil es ja eine persönliche Entscheidung ist, traurig zu sein. Es gibt ja viele Menschen, die unbewusst meistens natürlich, aber die sich irgendein Gefühl quasi angewöhnt haben und mit dem leben, auch wenn es sie belastet, weil es verschiedenste andere Vorteile wieder hat, nicht die, die wir jetzt gerade besprochen haben. Es gibt ja eigenartige Lebensinszenierungen.
Ich mag dir ein Beispiel erzählen, wo das für mich so sinnbildlich drin wird. Mein Großvater ist vor ein paar Jahren verstorben und meine Oma, die ich sehr liebe, ist, das meine ich nicht respektlos, ist in dieser Trauer auch aufgegangen. Und ich hatte kurz die Überlegung, weil sie irgendwann mitbekam, wie ich so mit meinen Cousins und Cousinen über unseren Opa sprach und wir in Erinnerungen schwelgten und das aber was total Angenehmes war, wie sie daneben saß und ich das Gefühl hatte, dass diese, da war sie schon über 80, sie plötzlich diese Technik austestete, nämlich was zu erzählen über ihn. Und für mich die Frage aufkam, Trost finden heißt für mich auch, sich mit Realitäten abfinden und Abschied nehmen im Sinne von integrieren. Glaubst du, dass das Techniken sind, die man lernen kann im Laufe seines Lebens? Also hast du Menschen erlebt, wo du das Gefühl hast, okay, du hast eine Technik gefunden, wie du besser Prozesse integrieren kannst als andere?
Ja, das glaube ich schon. Ich bin überhaupt nicht so der Anhänger von Rezepten zur Bewältigung des Lebens. Gell? Das weißt du ja mittlerweile. Aber es ist natürlich keine Frage, wenn du wirklich gewohnt bist, Verlusterlebnisse zu bewältigen und wenn du quasi die Erfahrung machst, es ist dir viel weggenommen worden im Leben, aber du hast immer wieder die Fähigkeit gehabt, auf beiden Beinen aufzukommen und in ein neues, freudvolles Leben zu kommen, dann ist da bei einem neuen Verlusterlebnis schon eine große Zuversicht. Weil du merkst eben, wie ich vorher gesagt habe, das Unverzichtbare ist verzichtbar. Und ich halte ja das für die größte Lebensweisheit, die man überhaupt haben kann, wenn man einsieht, dass alles, was man als unverzichtbar erlebt, wirklich verzichtbar ist, aber auch alles. Diese Einsicht ist das Einzige, das einen in eine adäquate Nähe und Distanz zum eigenen Leben bringt, nämlich in die heitere Gelassenheit. Viele Menschen wollen das nicht so, weil sie sagen, das ist irgendwie Kismet, dann brauche ich ja nichts mehr tun. Nein, wir müssen ja trotzdem was tun, weil nur das leidenschaftliche Anteilnehmen am Leben gibt und den Spaß am Leben. Deswegen müssen wir es tun, aber innerlich sollten wir eine heitere Gelassenheit haben. Nur dann werden wir, glaube ich, unserer Lebensrealität gerecht.
Aber das, was du beschreibst, ich kann mir vorstellen, dass das auch Angst macht, dahin zu kommen.
Ja, freilich, weil die Menschen dann das Gefühl haben, sie haben ihr Leben nicht ganz im Griff. Ne? In Wahrheit hat man es eher im Griff, als indem man sich in der Illusion wiegt, man muss immer was tun, damit das Leben im Griff bleibt. Aber die wirklichen Themen im Leben sind alle ähnlich wenig in unserem Einflussbereich wie unsere eigene Geburt und meist auch unser eigener Tod.
Was mich gerade an deinen Worten umtreibt, ist, ohne jetzt nach Kalendersprüchen zu klingen, dass der Jugendwahn und Optimierungswahn, der ja um uns herum herrscht, dann doch in letzter Konsequenz eine Verneinung des Todes ist und aber dann auch ja, wenn du noch weiter gehst, eigentlich eine Verneinung des Lebens.
Ja, ja, sicher.
Also da hat es gerade in meinem Kopf so kurz explodiert, weil das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem bewirkt, was es eigentlich machen soll. Und das macht mich fast schon mitleidig traurig, geht diesem Wahn gegenüber.
Ja, ja, du hast völlig recht, glaube ich. Also ich stimme dir völlig zu. Ich habe mal folgenden Satz für mich formuliert. In der Arbeit mit Managern lassen wir uns durch das Optimieren nicht daran hindern, optimal zu leben. Also wir sollten eher optimal leben statt optimieren. Optimieren ist ja eine Vorbereitung aufs Leben, ohne jemals das Leben zu beginnen. Also, und du hast mir mal in einem Brief geschrieben, dass es eigentlich auch, wie hast du gesagt, eine Selbstentwürdigung ist, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, das Optimieren, weil man sich ja immer, wenn man optimiert, sagt, dass man falsch ist. Ne? Und das ist ja wirklich sowas von richtig. Da habe ich innerlich sehr, sehr laut applaudiert.
Hat sich die Sicht auf diese Dinge, über die wir gerade sprechen, bei dir nicht nur mit der Profession, sondern auch mit dem eigenen Älterwerden verändert?
Schwierig zu sagen, verändert. Sicherlich, das ganze Leben ist ständig eine Veränderung. Das ist nicht nur so dahergesagt, sondern, glaube ich, etwas, was wir auch erleben können, wenn wir uns wirklich in die Augen schauen, alle. Wir leben ja in der Fiktion des Gleichbleibens und das ist eine echte Fiktion. Ich persönlich erlebe mein Leben, aber das hat mit meiner Lebensgeschichte zu tun, als Aufwachprozess eigentlich. Ich habe den Eindruck, ich wache immer mehr auf. Und das ist sehr, sehr schön. Ich war schon als Kind sehr verträumt. Und diese Verträumtheit hat natürlich auch lebensgeschichtliche Hintergründe. Sukzessive durfte ich immer mehr aufwachen. Nicht immer kontinuierlich gleich. Und manchmal bin ich wieder etwas in eine funktionale Trance gefallen. Aber immer mehr wache ich auf und das ist schön. Und dadurch verändert sich's.
Du hast in deiner Vita auch die Türen Richtung Kirche aufgemacht. Mhm. Ich bin selber nicht religiös, deswegen finde ich gut, dich das zu fragen. In Krisen, was passiert da in religiösen Menschen anders als vielleicht in mir?
Ja, da müssen wir mal ein bisschen eine Begriffsdefinition versuchen. Also Spiritualität ist nicht unbedingt Religiosität. Aber Spiritualität, habe ich einmal so formuliert, ist die Anerkennung des Zauberhaften im Leben. Wenn wir jetzt sprechen, äußern wir Gedanken. Aber wir beide und auch, glaube ich, die Zuhörer können verstehen, dass die Gedanken selbst mehr sind, als sie scheinen. Es hat auch immer etwas Magisches. Ich nenne das die Ober- und Untertöne in einer Kommunikation. Es ist etwas Magisches. Unser ganzes Leben hat viel Magie, wenn wir diese Magie anerkennen. Und das ist die Spiritualität. Ohne spirituell zu sein, könnten wir keine Musik verstehen. Ohne spirituell zu sein, könnten wir kein Gedicht anspüren. Ohne spirituell zu sein, könnten wir keinen Roman durchdringen oder keine Natur wirklich erleben. Das ist Spiritualität. Das ist die Anerkennung des Zauberhaften, dass alles, was sogenannt wirklich ist, mehr ist als das, was es ist. Mehr. Die Spiritualität ist schon etwas, wo man sich dem religiösen Thema öffnet, weil Religio heißt ja die Rückbindung. Rückgebunden sein, also dass man nicht nur an das gebunden ist, was so scheinbar im Leben uns Bindung erzeugt, beispielsweise deinen Beruf oder dass man Geld verdient oder dass man eine Frau hat oder gerade keine. Eine Rückgebundenheit an etwas, was weniger Antwort ist als Frage. Ich leide immer darunter, dass das ist sozusagen der Dialogismus, mögen mir alle Dialogen verzeihen, aber der Dialogismus ist etwas Unspirituelles, weil er eher Antworten geben möchte, als Fragen zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube ja, dass die Gemeinschaft von gläubigen Menschen eher eine Gemeinschaft von gemeinsam Fragenden als eine Antwortgemeinschaft sein sollte. Nun ist die institutionelle Religion natürlich seit jeher geneigt dazu, Antworten zu geben Und die spezielle Antwort soll die Religionsgemeinschaft einigen. Das macht ja auch den aggressiven Charakter von Religion aus, in der Realität von der institutionellen Religion. Und jetzt komme ich überhaupt erst zur Antwort auf deine Frage. Die Antwort lautet, Religion kann nur dann trösten, wenn sie spirituell ist, wenn sie ein Festhalten am sogenannten Glauben ist, an den Antworten nämlich, dann wird sie den Lackmustest der Religiosität nicht bestehen. Und der Lackmustest der Religiosität ist nämlich, ob ich zuversichtlich sein kann. Die Zuversicht ist der entscheidende Punkt, ob Religiosität trägt. Und Antworten erzeugen nie Zuversicht, sondern im Notfall immer Zweifel. Und daher gibt es ja viele Menschen, die mir das sagen, dass oft gerade auch Priester aller Religionen schwer sterben können, weil sie so antwortverstrickt sind. Aber wir sollten fragenverstrickt sein. Und dann, so gesehen, sind viele Menschen religiös. Ich bin nicht ganz sicher, ob du nicht auch ein religiöser Mensch bist diesbezüglich, aber das kannst du selber bestimmen und vielleicht manchmal mehr, manchmal weniger, aber so sehe ich das.
Für mich ist ein Teil von Religiosität ja auch an einen danach, einen weiter zu glauben und sich vorzustellen in vielen Religionen. Und wenn ich quasi deiner Logik folge, ist die Idee, dass es danach irgendwie weitergeht, ja auch ein Negieren des Todes und verhindert im Zweifel, dass ich das jetzt annehme.
Nein, nicht unbedingt. Also das Weiterleben nach dem Tod als konkrete Glaubenswahrheit ist ja ein bisschen eigenartig. Ich kenne einen Bischof, der mir erzählt hat, der hat einmal mit Kindern gearbeitet und das war ein bisschen eine schwierige Schulstunde. Und dann ist ein Mädchen aufgestanden und hat gesagt, Herr Bischof, es geht doch nur darum, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Und dieser Bischof ist ein sehr ehrlicher Mensch und der hat geantwortet, ich weiß nicht, ob es Gott gibt, aber ich sehne mich danach. Das ist eine wunderschöne Antwort. Also wenn wir noch einmal ganz kurz zurückkehren zum Anlass von Trauer, nämlich zum Verlust von etwas ganz Wichtigem, dann müssen wir einsehen, wenn wir das überwunden haben, dass wir das Unverzichtbare als verzichtbar erleben. Und wenn du das extrapolierst auf den Augenblick deines Todes, dann fangst du ahnen an, dass selbst das irdische Leben vielleicht verzichtbar ist für dein Ich. Und das ist eine Kostprobe des ewigen Lebens. Da brauchst du dann nicht dran glauben, sondern das bekommt dann eine gewisse innere Evidenz. Das ist mir viel sympathischer, als an das ewige Leben zu glauben, es zu spüren in einem selbst oder auch nicht.
Bei den Bildern, die du so jetzt in dem Gespräch in meinem Kopf eröffnet hast, taucht für mich auf, dass über diese Prozesse, die du auch beschreibst, Menschen in der Lage sind, näher an das Leben heranzukommen, was sie eigentlich brauchen und nicht das, was sie sich vermeintlich wünschen. Wie ist es für dich, wenn du jetzt wüsstest, okay, Michael, du hast noch 12, 24 Monate, bist du so weit aufgewacht, dass du sagst, ich bin in meinem Leben so, dass ich eigentlich, wenn das jetzt mir jemand sagen müsste, ich gar nicht viel ändern würde, sondern ich bin so weit gekommen in meiner Wahrnehmung?
Das würde ich nie behaupten. Erstens kannst du so existenzielle Herausforderungen nie antizipieren. Du kannst nie sagen, ob du, wenn du dem Tod ins Auge siehst, verzweifelt bist oder heiter bleibst und gelassen bleibst oder vielleicht sogar dich freust. Das kannst du nicht. Also ich nicht, niemand kann das. Du kannst das nicht antizipieren. Und noch etwas muss man wissen. Wir haben ja alle in uns selber einen Weisheitslehrer, so einen Meister. Und niemand, und auch ich nicht, lebt ganz so, wie der Meister es sagt, weil wir sind Schüler und wir haben nicht die Disziplin. Die Disziplin heißt ja wörtlich übersetzt Schülerhaftigkeit, kommt ja von Discipulus, der Schüler. Disziplin ist die Schülerhaftigkeit und wir haben nicht die Disziplin, alle nicht und ich auch nicht, wirklich dem Meister ganz zu folgen, dem Meister in uns. Also wir sind alle immer gescheiter, als wir leben. Es ist eine schöne Aufgabe für uns alle, quasi immer mehr dem Meister zu folgen. Ich kann es für mich nicht beurteilen, wie weit ich da bin. Ich will es auch gar nicht beurteilen. Ich kann dir nur sagen, ich möchte es in meinem restlichen Leben immer besser lernen, wirklich ein guter Schüler zu sein für den Meister in mir. Und das wünsche ich uns allen.
Ich wünsche uns auch allen, dass wir weniger von allem und mehr vom Richtigen bekommen. Michael, ich hoffe, das ist nicht das letzte Gespräch, was wir geführt haben, weil mich jedes Mal, wenn ich mit dir gesprochen habe, ich danach ein bisschen brauche, um meinen Kopf zu sortieren, und das ist ein Kompliment. Ich danke dir für dieses Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End, der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.